Sie hören Folge 2: Identität nachweisen mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. IT-Sicherheit mit MR-Systeme und mit Stefan Lewandowski. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ich bin Jan Hampe. Herr Lewandowski, schön, dass Sie wieder da sind und uns wieder einige interessante Ideen mitgebracht haben und vor allem einige interessante Hinweise mitgebracht haben und auch eine weitere Möglichkeit, sich sicherer durchs Internet zu bewegen. Was ist das Thema heute?
Genau, unser Thema heute ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Die genau was bedeutet? Wann wird die wichtig? In welcher Situation?
Die wird eigentlich immer wichtig. Also sobald es um etwas mehr Sicherheit als Benutzer und Passwort geht, wird die wichtig, weil diese Methode bietet mir eine Möglichkeit, dass selbst wenn mein Passwort geknackt werden sollte, trotzdem eine Person keinen Zugriff auf mein Konto bekommt. Also sei es E-Mail, sei es Online-Banking, PayPal oder irgendein Online-Shop.
Weil es noch eine...
Genau. Jetzt wird es kurz ein bisschen kompliziert. Wir reden von zwei Faktor. Ich gebe im Prinzip auf einer Internetseite drei Dinge ein. Mein Benutzername, mein Passwort und einen sogenannten Einmalcode. Der wird den einen oder anderen schon über den Weg gelaufen sein. Das ist also eine sechsstellige Zahl, die sich typischerweise alle 30 Sekunden ändert. So, aber warum sind jetzt diese drei Dinge zwei Faktoren? Das ist erstmal verwirrend, weil ich gebe ja drei ein und da steht zwei. Ganz einfach, weil ich nicht davon ausgehe, dass alles, was ich eingebe, ein Faktor ist. Ein Faktor ist Wissen. Und ich muss meinen Benutzernamen und mein Passwort wissen. Deswegen sind beide zusammen nur ein Faktor. Und der zweite Faktor, den wir so typischerweise nutzen, ist Besitz. Ich muss irgendein Gerät besitzen, was diesen Code generiert. Es gab das früher so als wirklich so als Standalone-Geräte, die nur so einen Code generierten, hatten so ein kleines Display dran und alle 30 Sekunden ändert sich die Zahl. Habe ich bei mir auch noch in der Firma in der Schublade liegen. Heute macht man das typischerweise mit dem Handy. Und da gibt es eine ganze Bandbreite an Software. Auf Android-Handys, wie ich es habe, ist klassischerweise Google Authenticator. Ist die App, die man dafür nutzt. Und die generiert nach einem speziellen Code immer wieder diese Zahlen. Dieser Code, der wird quasi einmalig ausgehandelt. Typischerweise scannt man so einen QR-Code mit dem Handy ein. Und dabei wird quasi ein Schlüssel ausgetauscht. Was jetzt passiert ist, dass quasi beide Seiten diesen Schlüssel kennen. Also der Shop, mit dem ich arbeite und auch mein Handy. Diese Dinge sind zeitbasiert. Das bedeutet, dass natürlich mein Handy eine vernünftige Uhrzeit haben muss. Und was die Systeme im Prinzip machen, beide generieren nach einem speziellen mathematischen Algorithmus diese sechs Stellen und vergleichen die. So, die werden alle 30 Sekunden geändert. Typischerweise gibt es so ein Komfort-Feature im Hintergrund. Es geht der letzte Code, der aktuelle und der nächste. Dass wenn so ein Handy mal so ein paar Sekunden von der Uhrzeit nicht stimmt, das Ding trotzdem mich reinlässt. Ich habe theoretisch 1,5 Minuten maximale Zeit, an diesen Code zu kommen. Und das ist natürlich für einen Hacker sehr viel schwieriger, weil wenn der jetzt auf meinem System ist und hat mein Passwort-Word-Dokument ausgelesen, braucht jetzt aber plötzlich noch mein Handy, das ist nämlich der Besitz. Weil diese Codes kann ich als Mensch gar nicht ausrechnen. Ich weiß ja gar nicht, was der da anzeigt. Und das ist auch das Verrückte. Selbst ich weiß es nicht. Ich kann es also auch nicht versehentlich wem verraten. Und das ist ganz essentiell an dieser Stelle. Ein weiterer zweiter Faktor, den auch viele vom Handy kennen, ist Fingerabdruck, Biometrie. Ist auch ein Faktor. Da brauche ich halt nicht nur Besitz, da muss ich auch noch meinen Finger besitzen, könnte man hier vielleicht auch sagen, aber bei einem normalen Handy kann ich den Besitz wem anders geben, beim Finger wird das schon schwieriger. Deswegen zählt das als Faktor Biometrie rein. Auch da wichtig natürlich, wenn ich so ein Handy habe, wo ich wichtige Daten für mich drauf habe, dann sollte ich das schützen. Ich sollte es mindestens mit einem PIN schützen, besser mit Fingerabdruck. Es gibt viele Handys, die auch heutzutage es mit Gesicht scannen können. Da streitet man sich viel drüber, weil es nicht sicher ist, wie gut das funktioniert. Beim Fingerabdruck weiß man, der funktioniert so ziemlich gut. Es ist aber keine hundertprozentige Lösung. Also der reine PIN wäre immer noch sicherer. Bei der Gesichtserkennung muss man überlegen, wie wichtig sind die Daten, die ich da drauf habe. Also es gibt das theoretische Angriffsszenario, wenn ich jetzt jemand bin, der auf dem Handy wichtige Firmendaten hat, dass jemand mir das Handy klaut und es mir selber vors Gesicht hält und es damit entsperrt. Dann kommt der dran. Das ist das Problem, weil ich muss nichts dazu tun. Beim Fingerabdruck, da muss er mich zwingen, dass ich den drauflege. Dann weiß ich aber, dass das passiert ist. Ein Gesicht kann ich halt einfach aus der Ferne, naja, Ferne, also schon nahes Umfeld, aber kann ich halt scannen. Und je nachdem, wie gut diese Dinger sind, die ersten Gesichtserkennungen, die waren noch, dass die nicht dreidimensional erkennen, die Kameras, sondern nur zweidimensional. Da reichte dann auch ein Foto. Ein Foto von den meisten Personen finde ich heute auf den diversen Social-Media-Accounts, sei es Facebook, Instagram und Co. Da finde ich so Fotos ziemlich einfach meistens. Das kommt immer mehr, es ist auch bequem, aber es muss sich noch beweisen, sicherheitstechnisch. Natürlich, wenn ich jetzt nur meine Fotos da drauf habe, dann ist mir das wahrscheinlich egal, ob ich jetzt mit Gesicht oder mit Finger, weil dann hat er halt im schlimmsten Fall meine Urlaubsfotos und so weiter. Ist vielleicht nicht ganz so schützenswert. Muss jeder für sich entscheiden. Ne? Je schützenswerter es ist, umso weniger würde ich diese Gesichtserkennung aktuell verwenden. Jetzt habe ich halt also diese App, die generiert diese Codes. Ja, und ich muss mich irgendwo anmelden. Dann generieren beide Seiten diesen Code und vergleichen den. So, und dann komme ich rein. Vorteil ist jetzt halt an der Stelle ganz einfach, ich kann es nicht versehentlich verraten in einer Phishing-Mail. Selbst wenn ich jetzt eine Phishing-Mail habe und gebe auf einer gefälschten Internetseite meine Zugangsdaten ein, inklusive diesem Code, dann hat der Hacker 1,5 Minuten. Das funktioniert meistens nicht. Diese Phishing-Seiten, die schreiben das im Hintergrund in eine Datenbank und dann guckt einer in Ruhe das mal so durch. Bedeutet, das funktioniert nicht. An der Stelle gibt es natürlich auch einen Nachteil. Was passiert, wenn ich mein Handy verliere? Es gibt dann je nach Dienst, den ich habe, die Möglichkeit, dann gibt es sogenannte Wiederherstellungscodes. Die muss ich mir irgendwo dokumentieren. Da sind wir beim Thema der ersten Folge, Passwortmanager. Da kann ich die sicher ablegen und könnte dann sagen, hier, ich habe mein Handy verloren, hier ist der Wiederherstellungscode und dann wird das quasi zurückgesetzt und ich kann ein neues Gerät anlernen. Andere schicken eine E-Mail, da wären wir wieder bei der Sicherheit von meinem E-Mail-Konto. Ne? Also wie sicher ist mein E-Mail-Passwort, sonst kommt er auch an diese E-Mail dran. Und es gibt Dienste, wo es wirklich manuell gemacht werden muss. Ich habe zum Beispiel hier auf meinem Notebook, das ist ein Firmengerät, das ist verschlüsselt auch von der Festplatte her. Wenn ich das anschalte, fährt das bis zum Anmeldebildschirm hoch. Dann gebe ich am Anmeldebildschirm mein Passwort ein, das kennen die meisten Leute noch aus dem Büro. Und jetzt ist es bei uns so konfiguriert, dass dieses Notebook prüft, befinde ich mich innerhalb des Unternehmens oder bin ich außerhalb? Wenn das Notebook innerhalb des Unternehmens ist, sagt es, okay, ich frage keinen zweiten Faktor ab. Bin ich außerhalb des Unternehmens, entweder gewollt oder auch, weil das Notebook vielleicht geklaut wurde, dann fragt es einen zweiten Faktor ab, sonst lässt es mich gar nicht erst rein. Dieser zweite Faktor ist auf meinem Handy, genau wie die anderen auch. Ich habe die Möglichkeit hier bei dieser Software, das ist das WatchGuard Auspoint, was wir da vertreiben, kann ich halt mir so eine sogenannte Push-Nachricht schicken lassen. Das kennt man auch vom Handy, dann kommt so eine Nachricht und da kann ich dann sagen, ja, ist okay, ich bin das. Da muss ich nicht lange einen Code eingeben. Ich habe aber auch die Möglichkeit, wenn jetzt mein Notebook zum Beispiel kein Internet hat, weil dann kann es keine Push-Nachricht verschicken, dann kann ich halt sagen, okay, ich nehme einen PIN. Ich nehme diese 6-stellige Ziffer, die sich alle ändert. Und wenn jemand dieses Gerät verliert, dann muss einer der Administratoren tatsächlich hingehen und es zurücksetzen. Das ist halt im Unternehmensumfeld ein bisschen höherer Sicherheitsanspruch, als dass es überhaupt automatisch geht. Allerdings haben wir auch zum Beispiel auch die Möglichkeit als Administratoren, es gibt so verrückte Dinge, ein Kollege hat das Handy heute zu Hause vergessen. Dann kann ich dem quasi so einen Einmalcode generieren im System, der dann für zum Beispiel die nächsten 10 Stunden gültig ist. Das heißt, er kann sich immer mit diesem Code anmelden und nach 10 Stunden hat er dann hoffentlich Feierabend. Ich habe jetzt so 8 Stunden plus Stunde Mittagspause plus eine Stunde Sicherheit, so ungefähr. Ne? Dann hat er Feierabend, fährt nach Hause, dann hat er sein Handy wieder. Also wenn man es jetzt nur mal vergessen hat, gibt es auch. Wir hatten in der ersten Folge für Firmen den Passwortmanager, diesen Pleasant Password Server hatte ich genannt. Den kann man auch an diesen WatchGuard Auspoint anbinden. Das heißt, bei uns in der Firma ist es so, dass er mich dann auch nach dem zweiten Faktor fragt. Hier ist es jetzt allerdings, weil Passwörter halt ein besonders schützenswertes Gut für uns sind, ist es wieder so, egal ob ich mich in der Firma oder außerhalb befinde, er fragt mich immer nach dem zweiten Faktor. Er will immer diese Rückversicherung haben. Das Schöne ist aber, dadurch, dass es ein und dieselbe Lösung ist, die im Hintergrund läuft, ich habe eine App auf dem Handy, wo ich einen Code dafür drin habe. Natürlich habe ich mehrere Codes, weil ich in der App noch für den Administrator zum Beispiel bei uns und so weiter Codes habe. Aber eigentlich für mich selber gibt es genau einen Code. Der funktioniert sowohl an meinem Notebook als auch auf dieser Passwort-App, als auch zum Beispiel bei Microsoft 365. Wenn man bei den Cloud-Diensten hingeht. Auch die haben eine Anwendung dahin, die können auch mit dieser Software, sodass die mich dann auch fragen können.
Sehr detailreich das Ganze beschrieben und jetzt habe ich das ehrlich auch begriffen, denn ich habe es natürlich kennengelernt, vor allem über mein Online-Banking. Und das ist ja schon faszinierend, man hat es vorher ohne gemacht. Kann man sagen, seit wann ungefähr jetzt das so eingesetzt wird, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung? Das ist ja noch gar nicht so lange, oder?
Ja, es kommt total auf den Dienst an. Ne? Jeder Dienst entscheidet für sich selber, ich führe es ein und wann. Das Beispiel Banking ist ziemlich gut. Die Banken haben das eigentlich schon sehr lange. Es gab früher diese TAN-Listen. Dann gab es irgendwann mal die ITAN-Listen. Die TAN-Liste war einfach nur eine Liste an Codes. Ja, die sind jetzt nicht wie die auf dem Handy zeitbasiert. Der läuft auch noch in 3 Wochen. Der Unterschied zwischen der TAN- und der ITAN-Liste war eigentlich nur, dass ich bei der Überweisung, bei der normalen TAN-Liste, irgendeine Nummer nehmen konnte. Bei der ITAN-Liste sagt der Server, ich brauche die Nummer 36 auf deiner Liste. Das ist schon so ein bisschen die Richtung dieses. Ne? Der Server gibt mir vor, welche Nummer du jetzt eingeben musst. Bei der heutigen Zwei-Faktor, also die gibt es seit sicherlich 10, 15 Jahren, aber die kommt halt immer mehr in der Masse an, weil halt heute man eben immer mehr diese Dienste nutzt und sich immer mehr Leute Gedanken machen, wie kriegen wir solche Zugänge sicher. So dass es halt eben solche Lösungen wie das WatchGuard Auspoint gibt, die sagen, okay, wir binden unsere zentrale Schnittstelle. Theoretisch, wenn die richtige Schnittstelle da ist, können wir mit jeder Software arbeiten. Jetzt kommt es natürlich auf die Gegensoftware an, kann die diese Schnittstelle. Aber genau das ist das. Es wird immer mehr und der Klassiker ist halt, das kennt der ein oder andere, der viel im Internet unterwegs ist, dass diese Liste in dieser App immer länger wird. Und gerade wir als Unternehmen, die sehr viel mit IT zu tun haben, also wir haben da teilweise seitenweise. Da ist jetzt für uns halt dieser Vorteil von dem WatchGuard Auspoint, dass der es auch einfach reduziert. Ich reduziere für alle Dienste, die wir nutzen, die ich dann nach und nach angebunden bekomme, reduziere ich einfach die Anzahl der Codes, die ich brauche. Natürlich ist die Traumvorstellung, irgendwann habe ich einen Code. Wir wissen alle in der IT, das werden wir nicht erreichen. Also jeder Code, den ich weniger habe, umso weniger muss ich scrollen.
Sie haben schon einige schöne Beispiele dafür genannt. Vielleicht können Sie es nochmal genau sagen, denn das ist ja etwas, was man selbst, Firmen können das ja selbst in Gang setzen mit diesem WatchGuard, was Sie hier gerade beschrieben haben. Aber so der Einzelverbraucher, der wird ja einfach nur dazu aufgefordert, dass er das nutzt. Oder kann man das selber implementieren, weil man sagt, ich mache jetzt mein Unternehmen sicherer, deswegen machen wir diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also kann man sagen, okay, lieber Herr Lewandowski, können Sie das bei uns einführen? Oder haben Sie ein System, in dem Fall WatchGuard, was es das sozusagen macht? Wahrscheinlich werden so einfach die Firmenrechner dann sicherer gemacht.
Genau, also wir haben dieses WatchGuard Auspoint, das kann ich bei jedem Unternehmen, was so im Windows-Umfeld unterwegs ist, einbinden. Das bringt aber dem Privatmann natürlich nichts. Für die Firmen kann ich das machen, damit sichere ich das ab. Der Aufwand ist marginal, also wir haben am Anfang natürlich ein neues Produkt, haben wir selber erstmal gedacht, mal gucken, wie kompliziert wird das. Und ich habe es dann irgendwann innerhalb von 2 Tagen auf allen Geräten am Laufen gehabt. Man muss halt ein Stück Software auf jedes Gerät bringen, das ist das, was am längsten dauert. Aber wenn ich als Privatmann das nutzen möchte, habe ich keinen Einfluss drauf. Ich bekomme das vom Dienst vorgeschrieben. Also entweder sagt er, du musst es nutzen. Das sind dann Dienste, die meistens wie Banken sagen, wir brauchen diese Sicherheit. Oder es gibt Dienste, die sagen, naja, wir bieten das an, du kannst es. Ich würde empfehlen, wenn ich es kann, es auch zu nutzen. Weil es ist einfach ein absoluter Wall, den ich aufbaue. Sollte irgendwann mal von dieser Firma diese Datenbank abhanden kommen, dann ist es egal, weil der immer noch nicht mein Handy in der Hand hat. Ich kann immer noch quasi gemütlich hingehen und sagen, oh, die wurden vor 3 Wochen gehackt, ich ändere jetzt doch mal mein Passwort. Ich bekomme also Zeit, ich gewinne wirklich Zeit damit.
Sehr gut, dass Sie das nochmal so auf den Punkt gebracht haben. Jetzt ist auch wirklich klar, warum das Sinn macht und warum es tatsächlich auch das digitale Leben einfach in Zukunft sicherer macht. Deswegen jetzt vielleicht nochmal zum Schluss einfach nur nochmal so ein paar Stichwörter, die jetzt einfach wichtig sind. Worauf sollte man achten? Es geht um das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Genau. Worauf soll ich achten? Ist ganz einfach. Der Anbieter, der es anbietet, da würde ich es auch aktivieren. Die Zwei-Faktor-Codes auf dem Handy typischerweise generieren lassen. Diese Wiederherstellungscodes unbedingt sichern. Wie gesagt, beste Möglichkeit mit dem Passwortmanager. Und warum sollte ich das machen? Ganz einfach, ich gewinne Zeit. Plus, ich kann diesen Code nicht versehentlich verraten, weil ich ihn selber nicht kenne.
Wie Sie sicherer durchs Netz kommen, wie Sie sicherer die Digitalisierung für sich nutzen können, das weiß dieser Mann. Und er sagt es uns in dieser Reihe. Stefan Lewandowski, herzlichen Dank.
Gerne.
War wieder hochinteressant und vielleicht verraten Sie schon mal in der nächsten Folge, worum wird es gehen?
In der nächsten Folge wollen wir so ein bisschen auf das Thema E-Mail und Phishing eingehen. Das heißt, also wie kann ich das erkennen, so grob? Natürlich gibt es da sehr, sehr viele Feinheiten. Und auch, was kann ich dafür tun? Und für Unternehmen habe ich so eine kleine Sache, dass man seine Mitarbeiter darauf schulen kann. Also es gibt so Angriffsszenarien, die man tatsächlich durchführen kann, wo man seine Mitarbeiter trainieren kann.
Ich glaube, das wird viele Menschen interessieren, denn auch das betrifft natürlich die meisten heute. Und Stefan Lewandowski wird uns da auf den neuesten Stand bringen. Was ist möglich? Nochmal ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Gerne.
Und bis zur nächsten Folge. Weitere Infos finden Sie auch online auf der Website mr-systeme.de.